Heute ist der erste Sonntag der Passionszeit. Das ist die Zeit, die von ganz vielen Menschen als Fastenzeit begangen wird. Wir feiern Gottesdienst und anschließend werden wir zu Mittag essen und trinken, denn heute ist Sonntag und sonntags wird in der christlichen Tradition nie gefastet. Sonntag ist der Tag der Auferstehung Jesu und das toppt alles. Also, auch die, die fasten, heute nicht. Am nächsten Sonntag. Das Essen ist auch so, dass es gut ist, nicht zu fasten. Von Jesus ist zu lesen, dass ihn seine Gegner auch mal als Fresser und Weinsäufer beschimpft haben, weil er sich anscheinend an bestimmte Fastenregeln, die andere ganz wichtig fanden, nicht gehalten hat. Aber es gibt auch die eine große Geschichte, in der Jesus fastet. Und die Geschichte, die im Matthäus-Evangelium Kapitel 4 steht, ist die, die das Evangelium und auch der Predigttext für den heutigen Sonntag ist. Die hören wir jetzt.
Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von den Teufeln versucht wurde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte er. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben: Er wird seine Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.
Jesus fastet freiwillig. Fasten geht überhaupt nur freiwillig. Das ist es kein Fasten. Und er hat Hunger und bekommt es mit Versuchungen zu tun. Wer satt ist, der lässt sich mit Brot nicht ködern. Freiheit kostet was. Verzicht. Ich will heute aber gar nicht groß über das Fasten reden. Da könnten wir sicher alle hier was zu sagen und Fastenratgeber gibt es zuhauf. Man kann in tausend Zeitschriften was dazu lesen. Ich will wegen unserer biblischen Erzählung hier aber auf eins hinweisen. Wer fastet, wer also auf was lieb geworden ist, verzichtet, um frei zu werden von Überflüssigem oder vielleicht auch nur vom Hüftspeck, der ist auch überflüssig, der muss wissen, vom Fasten geht noch nicht ein Licht in der Seele an. Fasten garantiert nicht, dass Gott Einzug hält ins eigene Herz. Es kann sein, dass Gott schweigt. Und es kann sein, dass beim Fasten die Fragen und Zweifel größer werden. Denn die haben ja auch mehr Platz in mir drin. Die Geschichte, die wir gerade gehört haben, die erzählt davon. Bei Jesus endet die Fastenzeit mit teuflischen Fragen. Ich habe als Kind, als Helfer, habe ich mal ein Buch geschenkt bekommen. Jörg Zink, Theologe aus Schwaben, hat es geschrieben. Der hat dann in den 70er Jahren davor gewarnt, zu meinen, man könne einfach so innerlich frei werden. Das Gute. Fasten, Meditation und dann wird alles gut. Der hat geschrieben, in Asien wird gelehrt, dass man nur die Affen vertreiben muss. Die Affen, die im Bauch der eigenen Seele hausen. Die Affen vom Seelenbaum vertreiben, dann wird man ruhig und frei. Und dann schreibt Jörg Zink, leider kommen bei mir, sobald ich die Affen aus meinem Seelenbaum vertrieben habe, gleich wieder Affen vom Nachbarbaum herumgesprungen und die schreien umso lauter. Ich glaube, das stimmt. Mit der großen Freiheit, der großen Ruhe ist das nicht so einfach. Meditation, Fasten allein reicht nicht. Bei Jesus kommen keine Affen, da kommt der Teufel nach 40 Tagen. Wer zum Teufel ist der Teufel eigentlich? Ich glaube nicht an den Teufel, ich glaube an Jesus Christus. So weit, so einfach. Glauben ist ein anderes Wort für Vertrauen. Keiner hier sollte an den Teufel glauben. In unserem Glaubensbekenntnis kommt der Teufel nicht zu Wort. Sie entsinnen sich, da ist Pontius Pilatus, ein sündiger Mensch. Dem gehört er auch hin. Ein Mensch, der schuldig geworden ist, aber der Teufel kommt nicht vor. Wir nehmen den Wichtiger, als er ist. Der Teufel beansprucht generell mehr Raum, als ihm zusteht. Die Bibel spricht nämlich gar nicht oft von ihm. Es gibt eigentlich nur zwei Geschichten mit dem Teufel. Das eine ist die, wo er am Anfang des Buches Hiob einen Auftritt hat. Da behauptet der Satan, der Teufel, er könne den frommen Mann Hiob von Gott wegbringen. Und danach kommen die berühmten Hiobs-Geschichten. Aber der Teufel kommt da gar nicht mehr vor. Der ist nur Stichwortgeber am Anfang. Und Hiob bleibt bei seinem Glauben an Gott trotz allem. Der Teufel gewinnt nicht. Die zweite biblische Geschichte mit dem Teufel ist das Streitgespräch mit Jesus, was wir soeben gehört und gesehen haben im Matthäus-Evangelium. Davon abgesehen gibt es nur einzelne Sätze, in denen der Teufel in der Bibel erwähnt wird. Nach der biblischen Zeit bekam der Teufel eine viel größere Rolle. In der Bibel hat er den nicht. Aber weil er nun vorkommt im Bibeltext heute und zweitens, weil ich glaube, dass es wirklich Böses gibt, will ich doch auch was zum Teufel sagen. Den Satz, in Auschwitz war der Teufel los, würde ich unterschreiben. Es gibt so abgrundtief Böses, dass mir jedenfalls nichts Besseres als der Begriff Teufel dafür einfällt. Das Böse will ich nicht kleinreden, das gibt es in der Welt. Und noch eins, der Teufel wird immer gern verantwortlich gemacht für Dinge, die Menschen getan haben. Gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam der schweizerische Theologe Karl Barth wieder nach Deutschland, zu kirchlichen Tagungen. Er hat in einem Zeitungsbericht in der Schweiz davon Folgendes aufgeschrieben. Der religiöse Deutsche neigt dazu, der politischen Verantwortung in die Tiefe der Religiosität zu entwischen. Es ist bezeichnend, dass an den von mir besuchten Tagungen von den Theologen viel von Dämonen gesprochen wurde. Wir haben dem Satan in die Augen geblickt. Solche Sätze wurden fast mit Enthusiasmus gesprochen. Warum redet ihr immer nur von Dämonen? Warum sagt ihr nicht konkret, wir sind politische Narren gewesen? Zitat Ende. In der Nazizeit im Dritten Reich sind Menschen schuldig geworden. Und da hilft es nicht, davon zu reden, dass der Teufel am Werk war. Das haben deutsche Bischöfe damals gemacht. Das lenkt ab von der eigenen Verantwortung. Und deswegen ist auch vor zwei Wochen die Rede des Papstes so schlecht aufgenommen worden, auch in der Kirche gegenüber wohlmeinenden Zeitungen. Und erst recht natürlich bei den Verbänden der Missbrauchsopfer. Da war diese Tagung im Vatikan gewesen, die geht die Kirchen um mit sexuellem Missbrauch, mit den Menschen, die da Opfer geworden sind. Und da hat er einiges Gute gesagt, und er mag ja auch recht haben, als er gesagt hat, da war der Teufel am Werk, aber kein Mensch hat es verstanden. Verstanden wurde nur, da wird abgelenkt. Es waren Menschen, die versagt haben. Es waren kirchliche Strukturen, die versagt haben. Wir Menschen reden uns gern raus, und der Teufel kommt da manchmal gerade recht. Ihr Lieben, lasst uns den Teufel nicht zu ernst nehmen. Ehre, dem Ehre gebührt. Die Ehre gebührt Gott, nicht dem Teufel. Also, nochmal rein in die Geschichte von Gottes gutem Wort. Der Kampf um die Wahrheit ist wichtig. Und der kann als Kampf mit Bibelstellen geführt werden. Der Heiland gegen den Teufel in drei Durchgängen. Der erste Angriff des Teufels ist noch eine allgemeine Aussage. Du bist Gottes Sohn. Also zeig, was du kannst. Und Jesus wehrt sich mit einer Bibelstelle. Wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus hat auch gesagt, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Wer Gott kennenlernen will, der muss nicht gucken, wo er was Mächtiges tut, der muss ans Kreuz schauen. Nicht auf die Siegertreppchen dieser Welt. Gottes Sohn soll zeigen, was er kann, das tut er. Aber später, durchs Leben und durchs Leiden hindurch, so wie andere Menschen das auch tun. Weil Gott bei uns Menschen sein will, selbst dann, wenn wir ganz am Ende sind, gerade dann. Deswegen ist Gott bei Jesus am Kreuz zu sehen. Ich will zum Ende gleich noch ein paar aktuelle Zeilen aus einem Zeitungsinterview vorlesen, das ich gestern Morgen staunend zur Kenntnis genommen habe. Das geht, auf Jesus schauen, in Schwachheit zur Vollendung kommen und Kraft schöpfen. Der zweite Angriff in unserer Geschichte, der erfolgt nun mit einer Bibelstelle. Achtung, der Teufel kämpft mit Bibelzitaten. Psalm 91, Vers 11, der meistgewünschte Taufspruch in Deutschland. Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Ein wunderbarer Satz. Im Mund des Teufels wird er zur Waffe. Behütet werden ist gut. Gottvertrauen ist gut. Schutzengel, ein wunderbarer, tröstlicher Gedanke. Jesus kontert diesen Bibelvers mit einer anderen Bibelstelle. 5. Mose 6. Du sollst Gott nicht versuchen. Bibelstelle gegen Bibelstelle. Die Bibel im Kampfmodus, das geht. Gerade Menschen, die Bibel ernst nehmen, die Bibel lieb haben, die Frauen, sind immer wieder in Gefahr, Gottes gutes Wort als Keule gegen andere zu benutzen. Es steht geschrieben, also musst du. Das ist die Argumentation, die ist vom Teufel. So steht es jedenfalls in Matthäus 4. Wir reden vom Wort Gottes, hat Jesus gerade vorher gesagt. Ihr sollt sich anderen um die Ohren hauen. Die Bibelstellen kann man um die Wahrheit kämpfen, aber dann muss man wissen, auch der Teufel tut das. Und er ist offenbar gar nicht schlecht darin. Wer also mit der Bibel in der Hand argumentiert und sagen will, was richtig und was falsch ist, der soll da ganz vorsichtig sein, der soll ganz viel beten, eher leise als laut sprechen, in der Flüchtlingspolitik, in der Sexualethik, in all diesen Aufregerthemen, die es da so gibt. Vermutlich, wie ich glaube, ganz bestimmt, verfolgt der Teufel solche Streitereien unter Christenmenschen mit großer Freude. Ich will mir merken, Gottes Wort ist mehr als Brot. Lebensmittel für uns, nicht gegen andere. Und der dritte Angriff des Teufels, ein offener Bestechungsversuch. Besitz und Macht sind die großen Versuchungen für Menschen. Alles deins, sagt der Teufel. Alles meins, sagt der Mensch, und freut sich und findet das klasse. Jesus hier nimmt wieder eine Bibelstelle. Nee, er nimmt die Bibelstelle. Die Bibelstelle, die zentraler Satz unseres Bekenntnisses ist: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Denn woran dein Herz hängt, da ist dein Gott. Besitz oder Macht stellen sich bei uns gern ganz oben hin. Aber Jesus weist darauf hin, nur Gott gehört ganz oben hin. Daran orientiert euch. Gott ist die Quelle und das Ziel unseres Lebens. Lasst euch nichts anderes vormachen. Was ist die Wahrheit? Was zählt wirklich? Was gibt denn Halt im Leben? Im Oktober 2016 wurde in Freiburg im Breisgau eine junge Studentin ermordet. Die hatte sich sehr in der Flüchtlingshilfe engagiert und war von einem afghanischen Flüchtling vergewaltigt und ermordet worden. Ganz Deutschland hat damals wochenlang über dieses schreckliche Verbrechen diskutiert. Gestern Morgen war in der Badischen Zeitung ein Interview zu lesen mit den Eltern dieses Mädchens. Die sprechen davon, dass sie ihrer Tochter im Nachhinein sehr dankbar sind, denn die Tochter habe ihnen immer den Blick aufs Positive gelenkt, auf den Halt in aller Zerrissenheit. Jetzt zitiere ich mal aus dem Interview. Die Bayerische Zeitung fragt nach, was ist dieser Halt? Friederike Lauenburger, die Mutter, sagt: Unser Glaube. Wir sind Christen. Und als Christen waren wir vom Moment der Todesnachricht an gewiss, dass es Maria, der Tochter, gut geht, dass sie gut aufgehoben und bewahrt ist. Clemens Ladenburger, der Vater, sagt: Sie lebt weiter mit uns und wir können uns auf ein Wiedersehen mit ihr freuen. Die Mutter sagt: Für diese Gewissheit sind wir sehr, sehr dankbar. In Momenten, in denen wir das Gefühl hatten, die Welt steht still, haben wir eine Liebe, eine Nähe, eine Kraft guter Menschen erfahren, für die es eigentlich keine Worte gibt. Der Vater sagt: Wir haben gespürt, Gott gibt uns die Kraft, dieses Schicksal zu meistern. Er ist bei uns, er begleitet uns. Später fragt der Reporter: Wie kann Gott das denn zulassen? Und der Vater antwortet: Gott kann nicht alles Böse von uns fernhalten, aber er ist im Leid gegenwärtig und er teilt unser Leid. Das haben wir seit Marias Tod sehr wohl erfahren. Unser Gott steht uns zur Seite, genau wie er Maria zur Seite steht. Er sagt nicht, genauso wie er Maria zur Seite stand. Genauso wie er Maria, seiner toten Tochter, zur Seite steht. Hierbei wollte katholische Christen in Freiburg im Breisgau haben, glaube ich, unglaublich viel begriffen von dem Wort Gottes, das Leben gibt. Und sie selbst leben offenbar davon. Ich weiß nicht, ob die auch einzelne Glaubensverse sagen können, Bibelverse, die ihnen da helfen. Davon steht nichts im Interview. Aber sie können sagen, woran sie sich festhalten. Das hat mit Gott zu tun, mit Gottes Wort, mit Jesus, der in Schwachheit zur Vollendung kommt. Am Kreuz, da können wir Gott verstehen lernen. Und ich sehe, das trägt, wir können von Gottes Wort leben.